Die Feuerwehr ohne Wasser, auch wenig Feuer in der Wahlarena und wir waren bei Motor 59.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hömmer Härten, dem Podcast der Härtener Allgemeinen. Heute mit meinen Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Harald Landgraf.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und bevor wir in das ganz große Thema einsteigen von dieser Woche, fangen wir mit einem anderen großen Thema eigentlich an. Wurde zumindest thematisch groß aufgebauscht. Es gab letztens einen Brand in der Kleingartenanlage am Paschenberg, dort wo auch Joachim seine Parzelle hat.
Ja, unglücklicherweise.
Ja, du hast ja schon oft genug drüber erzählt. Erstmal, du bist aber verschont geblieben, ne? Soweit ich das mitbekommen habe.
Nein, bin ich nicht. Also meine Hütte ist nicht abgebrannt, aber immerhin. Über meinen Acker, um es mal so zu sagen, ist jede Menge Scheiße geweht. Also verbrannte Teerpappe und irgendwie, man sieht überall Brandlöcher, weil irgendwie glühende Asche und sowas darunter gekommen ist.
Das ist nicht schön.
Das ist gar nicht schön, vor allem wenn man das Zeug, was unter der Teerpappe liegt, eigentlich essen wollte.
Ja, das wird jetzt schwierig wahrscheinlich. Ist die komplette Ernte jetzt weg quasi? Also die jetzt im Boden sind?
Ja, also der gesunde Menschenverstand sagt an der Stelle und auch die Kleingärtner-Vorsitzenden sagen das an der Stelle, das sollte man besser nicht tun, aber mehr als sollte, hätte, könnte gibt es nicht, weil es gibt einen Verdacht, den die Härtener Feuerwehr geäußert hat, dass da Asbest mit verbrannt ist.
Oh, das ist natürlich noch besser.
Es ist aber nicht mehr als ein Verdacht. Die Bodenschutzbehörde, nämlich der Kreis Recklinghausen, will am Freitag klären, ob da Asbest verbrannt wurde. Das Dumme ist, feststeht das erst in vermutlich 10 Tagen.
Ja, muss es ins Labor.
Genau,
und so, ne?
Genau.
Ja.
Und bis jetzt steht noch nicht mal die Brandursache eindeutig fest. Da will die Polizei heute im Laufe des Tages zusammen mit einem Gutachter vorbeikommen und das dann abschließend klären. Dann erst werden die Gärten freigegeben, die jetzt abgesperrt sind und so weiter. Also das zieht sich lange hin.
Dieser ganze Rattenschwanz, der sich dann immer anschließt, wenn nicht von vornherein klar ist, woran das lag.
Ja,
da bin ich mal gespannt, ob die herausfinden, woran es denn gelegen hat letzten Endes. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht so im Kleingartenbetrieb, aber...
Nein, also der technische Defekt ist, glaube ich, das Wahrscheinlichste.
Ja.
Oder kann halt die Elektrik... Ne? Wir hatten ja auch mal im Kleingarten sowas, hattest du noch ausgegraben, Harald, ne? Wo ja, ein Nagetier. Ja, im Grunde der Brandstifter war, weil der hat ein Kabel durchgebissen und das hat für Funken gesorgt und rutzfutz war alles am Brennen.
Ja, das geht ganz schnell. Bin ich mal gespannt, aber ganz kurz einmal nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also es hat gebrannt erstmal. Es waren 3 oder 4 Parzellen. Wie viel waren es oder waren es noch mehr?
Ursprünglich ist es natürlich in einer Gartenlaube ausgebrochen hat aber sehr schnell auf die nächste Laube übergegriffen. Als die Feuerwehr ankam, waren schon 2 in Flammen.
Genau, und die Feuerwehr hatte nämlich ein riesengroßes Problem. Als die Tanklöschfahrzeuge leer waren, gab es keinen Nachschub an Wasser, weil der Hydrant, der da eigentlich in der Nähe ist, der ließ sich, glaube ich, noch nicht mal öffnen. Ne?
Der ließ sich nicht öffnen, das war das Problem. Genau, der Deckel ging nicht ab. Die haben mit dem Vorschlaghammer drauf gewämst und ging nicht.
Ja,
das ist natürlich bitter, weil das kommt auch gleich die Frage auf, kam natürlich auch bei mir auf. Ups, wenn das mit dem Hydranten passiert ist, möglicherweise gibt es noch andere Hydranten, die vielleicht nicht funktionieren.
Ja.
Daraufhin haben wir das Ganze erstmal recherchiert, wie das überhaupt zusammenhängt und wie sich das verhält. Wer Härtener Allgemeine gelesen hat, weiß das jetzt schon. Ich sag's vielleicht nochmal kurz.
Ja, klar.
Gelsenwasser wartet die Dinger. Nach so technischen Regeln, die aktuell besagen, man muss es von jetzt an alle 8 Jahre jeden Hydranten einmal gesehen und überprüft haben, also aufgemacht haben und gesehen haben, okay, da fließt Wasser. Für die Feuerwehr selber, das wissen vielleicht die meisten, ist das sozusagen die Rückfalloption, immer wenn ein schwerer Brand ist. Mhm. Weil die haben immer, wie ich jetzt gelernt habe, 24.300 Liter Wasser dabei, wenn alle Fahrzeuge da sind.
Ich wollte gerade sagen, rein theoretisch.
Ja,
Härten, muss man sagen, hat extra auch Tanklöschfahrzeuge noch, also die nur aus Tank bestehen, da ist nichts anderes drauf.
Ja.
Das ist schon eine Menge.
Das
eigentlich
ist schon
reicht
eine Menge.
Das, um ein Haus zu löschen.
Genau. Das ist eine, aber zum Beispiel nicht, um so einen ausgedehnten Brand in einem Kleingarten zu löschen.
Ja.
Ist wirklich verrückt. Also da braucht man sehr viel Wasser, weil da ist sehr viel Holz, was brennt und es dehnt sich eben aus und aus und aus. Naja, in dem Fall war es halt so, dieser Hydrant ging nicht, dann musste man zum nächsten, damit ging Zeit verloren, man muss ja auch die Schläuche legen.
Ja, von das, dem einen, das ist es immer.
Und, ne, und so. Und dann stand man nach unterschiedlichen Zeitangaben, die die Feuerwehr macht und die die Betroffenen machen, sagen wir mal 5 bis 15 Minuten ohne Wasser da. Das ist natürlich doof, wenn man sieht, da brennt etwas lichterloh und die Feuerwehr
steht daneben und kann nicht viel tun.
Ja. Es gab mal einen ähnlichen Fall, den habe ich auch ausgegraben, weil ich habe mir nämlich die vergangenen Fälle mal angeschaut von Bränden, von Lauben in Herten. Und es gab auch mal in Scherlebeck eine Laube, die niedergebrannt war. Und da hatte die Feuerwehr auch das Problem, dass die erstmal lange Schlauchleitungen legen musste, um vom Hydranten das Wasser genau zu dem Standort des Feuers zu bringen. Aber da hatte genau der Tank wohl ausgereicht, sodass sie keine Verzögerung hatten und dann konnten sie erfolgreich ablöschen. Mhm. Aber auch da war ja den Weg zurückzulegen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wie halt die Abstände der Hydranten zu den entsprechenden Gefahrenstellen dann.
Ja klar, das ist ja auch immer so die Nummer, ich habe es schon öfters mal miterlebt bei so größeren Einsätzen, dass die Leute dann da stehen, ah, die stehen nur rum und machen nichts, die sollen mal lieber ins Feuer. Warum sind denn so viele hier? Ja genau deswegen, weil zum Beispiel Schlauchleitungen verlegt werden müssen. Das macht nicht mal eben der Fahrer des Löschfahrzeuges so nebenbei. Da braucht man Manpower. Das ist erstmal schwere Arbeit körperlich, aber du brauchst halt generell.
Die wiegen auch viele einiges, Menschen. Ne?
Ja, klar, das sind mehrere Kilos in so ein Schlauchpaket. Nicht umsonst, hat man vielleicht schon mal gesehen, die haben ja auch so aufgewickelte Schläuche auf so ein Wägelchen, was man hinter sich herziehen kann. Das ist genau dann für solche Fälle, für einen Hydranten gedacht. Aber das ist halt schon eine schwere Arbeit und da braucht man halt viele Leute, die möglichst, viele Hände schnelles Ende sozusagen, nach dem Motto. Gerade wenn man dann, ich glaube in dem Fall waren es so 200 Meter Schlauchleitung, die verlegt werden mussten.
Wie viel 100, weiß ich nicht genau.
Der
Alternativ-Hydrant war in der Nähe von Hertha.
Ja.
Und wenn man die Örtlichkeit kennt, das zieht sich halt die Westerholter Straße ein ganzes Stück noch runter Richtung Westerholt. Ne?
Ja, das sind dann, müsste ich jetzt mal ausrechnen, ich glaube, keine Ahnung, 10 Leitungen oder wie viele auch immer man da hintereinander schalten muss, um auf die Länge zu kommen. Und das frisst wertvolle Zeit dann.
Ja. Man kann jetzt zur Beruhigung der allgemeinen Bevölkerung vielleicht sagen, der fragliche Hydrant ist inzwischen repariert.
Ah, ja.
Da musste was gängig gemacht werden. Das war irgendwie festgebacken, einfach nur der Deckel. Und die werden so gewartet, wie sie gewartet werden müssen. Und solche Fälle sind außerordentlich selten, aber es ist nie ausgeschlossen, dass sowas nochmal passiert. Ne?
Ja, klar, wir haben ja Tausende von Hydranten, gehe ich mal von aus in der Stadt.
Hunderte.
Hunderte. Immerhin. Aber da jeden Einzelnen, meinetwegen einmal im Jahr oder so, das kriegt man nicht hin. Da hat man gleich 2, 3 neue Stellen bei der Stadt geschaffen.
Bei Gelsenwasser.
Aber
die werden uns in Rechnung gestellt.
Ja, so oder so, dann ist die Stadtkasse leerer danach. Aber wenigstens haben sie da jetzt gut reagiert. Haben denen auch mal gesagt, wie das mit den anderen Hydranten aussieht? Also ob sowas öfters vorkommt, dass man so massive Schäden
hat? Nein, kommt selten vor. Und es wurde auch gesagt, das, was öfter vorkommt, ist, dass die zugeparkt sind.
Ah.
Was natürlich auch ein Problem ist. Ne? Dann wird die Feuerwehr aber, wenn es wirklich ernst ist, auch rabiat. Also entfernt die Autos quasi gegen ihren Willen.
Okay. Das ist, glaube ich, auch nicht immer verboten. Ne? Also diese im Boden zumindest, diese Hydranten, diese kleinen.
Das habe ich nicht recherchiert, weiß ich schlicht nicht. Du schreibst doch dauernd über Feuerwehr, weißt du das nicht?
Ja, mein Kenntnisstand, aber der stammt jetzt aus einer bekannten öffentlich-rechtlichen Sendung über Feuerwehr. Da hieß es mal, nein, das ist nicht verboten. Da darf man draufstehen wohl, weil es da kein Gesetz gibt. Aber wie gesagt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen von vor ein paar Jahren aus einer Fernsehsendung.
Wir werden das mal recherchieren und schön aufschreiben.
Direkter Hinweis, hertner-allgemeine.de, da findet ihr dann die Auflösung. Ich wollte es vorher noch geguckt haben, aber manchmal gehen einem Sachen durch. Aber wie gesagt, das habe ich so irgendwie im Hinterkopf, dass es mal in so einer Episode von dieser Serie war, wo dann die Feuerwehrleute sagten, ja, leider ist es nicht verboten. Gut, aber so oder so, wenn da einer parkt, ist das Problem da. Ob er jetzt einen Strafzettel kriegt oder nicht, ist ja egal in dem Moment erstmal. Ja. Aber ist ja gut, wenn die Feuerwehr dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, dann schieben wir die Karre halt weg oder so mit vereinten Kräften. Ne, im Zweifelsfall haben sie ja auch starke Fahrzeuge, die das wegziehen könnten. Aber frisst auch wieder Zeit. Das ist dann auch wieder so der
Zeit ist da immer das Problem.
Ja, Und wer sich vielleicht schon mal im Internet begriff, findet man bei YouTube ja en masse so Videos mal angeguckt hat, wie schnell sich so ein Feuer ausbreiten kann, wenn da genug Brandlast ist und vor allen Dingen Wahnsinn. Trockenes Gestrüpp oder so. Ja, eben. Das ist absoluter Wahnsinn.
Also im Zentrum dieses Kleingartens sieht's aus wie in der Wüstenei. Also da ist wirklich verkohlte Holzbalken sind da statt lauschiger Gartenhütten. Das ist vor allem blöd, weil man wirklich, also ich kann es am eigenen Leib ja sagen, man steckt da unheimlich viel Arbeitszeit rein und Liebe.
Ja klar. Ich meine, du hast oft genug ja schon berichtet darüber, was für eine
Wie geht's dem Kohlrabi? Und dann kann ich heute nur sagen, ja, den kann ich unterpflügen.
Da wollte ich meine Frage zu stellen. Was machst du denn jetzt mit deiner Monatsreportage zu deinem kleinen Garten?
Also ich habe nicht vor, die einzustellen. Ich werde beim nächsten Mal, die ist ja schon in morgen fällig, also muss ich jetzt schreiben, da habe ich vor zu schreiben, was ich jetzt eben mache. Weil ich muss ja mit der Situation...
Sauber.
Ja, zum Beispiel. Aber ich meine, ich habe jetzt konkret die Problematik, ich habe da Salate, auf denen möglicherweise Asbeststaub gelandet ist. Was mache ich mit denen? Ich werde sie nicht essen. Also die Behörden haben mir bisher nichts verboten, sondern die Feuerwehr, das ist das Offizielle, hat mir geraten, das nicht zu essen. Mein gesunder Menschenverstand ist gefragt. Der sagt mir, Salat, Finger weg. Kräuter und Ähnliches auch, Finger davon lassen. Sachen, die unter der Erde gewachsen sind, werde ich ernten und essen. Also sprich, die Kartoffeln, die ich jetzt ausgrabe, bei denen vermute ich, der Asbeststaub ist bestenfalls an der Oberfläche und ich werde die Kartoffeln ausgraben, waschen und essen.
Da ist wahrscheinlich auch nicht mehr dran als sonst auch, was so aus der Luft kommt. Ja. Müsste man ja eigentlich schon sagen.
Ja.
Wir sind ja nach wie vor Industriegebiet, auch wenn der Industriewandel ein bisschen vorangeschritten ist. Aber ich glaube, da kommt genug runter.
Und wie ich eben mit dieser Thematik jetzt umgehe, steht dann in der Reportage zu lesen.
Das ist doch schon mal spannend.
Schöner Teaser. Wie ist das denn versicherungsmäßig überhaupt? Ist da jetzt für die Betroffenen richtiger finanzieller Schaden auch entstanden oder werden die entschädigt wenigstens?
Also es gibt Versicherungen, vor allem die Hütten sind versichert, aber ich glaube in den meisten Fällen zu niedrig. Also das ist, glaube ich, allgemein menschlich so. Man denkt ja nicht wirklich, dass so eine Versicherung zieht und bezahlt nicht höhere Beiträge dafür, dass man mehr absichert, was man kann, sondern tendenziell zu niedrige. Meine ist auch versichert, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mit wie viel, wofür. Sie ist ja auch nicht abgebrannt.
Ja gut, ich glaube das Problem, oder Problem in Anführungsstrichen, ist ja auch bei so einer Nummer, du steckst da über Jahre auch sehr viel rein in so eine
Hütte. Ja, natürlich.
Sei es an Arbeit, an Liebe oder halt an Gegenständen, die da auch dann zur Dekoration, was auch immer, reingebracht werden.
Ja, ja.
Und das wiegt dann natürlich umso schwerer.
Also das Aufräumen kostet für diejenigen, die massiv betroffen sind, garantiert mehr, als jede Versicherung je bezahlen wird, wobei im Moment auch noch unklar ist, ob sie überhaupt bezahlt, weil auch nicht klar ist, ob es vielleicht fahrlässige Brandstiftung war.
Ja.
Das muss ja alles erst passiert sein,
klar,
bevor das einer bezahlt. Aber selbst wenn maximal bezahlt würde, im Grunde ist ja die Arbeit, die man da rein gesteckt hat, unbezahlbar und wird auch nicht bezahlt. Die ist verloren.
Ja, und das ist besonders schade.
Das Blöde dabei.
Hilft denn irgendwie der ZBH zumindest ein bisschen mit Abtransport von irgendwelchen Sachen?
Bis jetzt hat die Stadt sich komplett raus und bedeckt gehalten.
Wäre ja vielleicht mal so, Matthias Müller, so auf den letzten Tagen nochmal so eine nette Aktion vielleicht, den ein bisschen unter die Arme zu greifen.
Ich bin da jetzt mal neutral, weil ich würde in eigener Sache...
Du würdest davon profitieren. aber ich kenn's aus anderen Städten, wenn da mal irgendwie so größere Fälle waren, wo dann zum Beispiel auch ein Kleingarten betroffen war, wo viel angefallen ist an Sperrmüll etc., dass die Stadt dann gesagt hat, komm, wir spendieren euch jetzt mal einen Container oder so, damit ihr halt nicht tausende Euros an Entsorgungskosten noch extra habt. Vielleicht kommt da ja noch was. Mal gucken, mal abwarten. Dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz Werbung.
Ja, why not?
Und wie immer der Hinweis nämlich, alle Themen, über die wir sprechen, die findet ihr bei uns auf der Website hertner-allgemeine.de und in der HA Plus App. Und da gibt es nicht nur diesen Podcast, da gibt es ganz viel anderes an Berichterstattung. Ihr habt da gerade gehört schon, die Kleingartenserie von Joachim. Natürlich auch die Berichterstattung über den Brand selbst, über ganz viele andere Sachen, über die Wahlarena, über die wir gleich sprechen. Und das Ganze gibt es im Moment für 1 Euro für 8 Wochen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, ein Testabo abzuschließen, weil 1 Euro für 2 Monate alles frei lesen und gucken und hören, das ist schon ein ganz nettes Angebot. Guckt mal in die Shownotes, da findet ihr einen Link und ja, dann könnt ihr einfach mal testen, was wir euch so hier anbieten können. Außerdem nach wie vor gibt es das Angebot der Taschengeldjäger von unserer Logistik. Da suchen wir Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die Lust haben, in Marl und Herten Prospekte und Zeitungen zu verteilen und sich ein bisschen dazu zu verdienen. Taschengeldjäger.de ist die Adresse, Jäger mit AE geschrieben, und da findet ihr alle weiteren Infos. Und von unserem Werbemarkt gibt es nach wie vor natürlich den Aufruf, wer Telesales Manager werden möchte oder vielleicht sogar schon ist und einen Job sucht in dem Bereich, der kann einfach mal unter exploreyourtalents.de nachgucken, unter /jobs, da findet ihr dann unter anderem auch diesen Job mit einem Bewerbungsformular direkt dabei. Das heißt, ihr könnt direkt einmal uns antickern und ja, vielleicht können wir euch dann bald hier im Hause begrüßen. So, und jetzt kommen wir zum dicken Thema von aus unserer Sicht gestern Abend. Wir haben jetzt hier Mittwoch, an dem wir aufzeichnen. Für euch da draußen war es vorgestern abends die große Wahlarena der Herthener Allgemein. Es steht ja die Kommunalwahl an am 14. September und wir haben am Dienstagabend alle Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten zu uns eingeladen. Das war hier im alten Druckhaus in der Druckerei in Marl im Medienhaus. Da haben wir in der Haupthalle sozusagen ja, eine Stage aufgebaut, eine Bühne mit Publikum und haben das Ganze natürlich auch live übertragen mit allem drum und dran. Könnt ihr nach wie vor natürlich bei uns auf der Website auch in voller Länge euch nochmal zu Gemüte führen. War ganz interessant, muss ich sagen. Knapp 2 Stunden hat es gedauert, war aber sehr kurzweilig in der Tat, trotz der vielen Politiker. Zwei haben abgesagt. Patrick Berner hatte schon vor vielen Wochen abgesagt. Bei dem passte das terminlich so gar nicht, leider Gottes. Und am Sonntagabend war es, glaube ich, da kam eine E-Mail von Claudia Eschweiler von der AfD, die dann auch noch abgesagt hat, mit der Begründung, sie befürchtet, von uns unfair behandelt zu werden, um das mal so grob zusammenzufassen. Sie hat deutlich ausführlicher geschrieben, aber das nur so zur Info. Generell, wie fandet ihr beide den Abend? Ihr habt moderiert, Joachim und Harald, ihr standet da oben auf der Bühne und habt euch mit den Leuten auseinandergesetzt. Wie ist so euer Fazit erstmal, so ganz grob?
Möchtest du anfangen,
Harald? Hat es euch gefallen?
Es hat mir hervorragend gefallen. Ich musste mich ja selbst nicht verkaufen in dem Sinne. Ich will ja kein Bürgermeister werden, aber es ist rund abgelaufen, von vorne bis zum Ende, ohne Komplikationen. Einmal ist ein Mikro ausgefallen, aber das hat man ja sehr schnell wieder bewerkstelligen können.
Da haben wir ein gutes Team auch von unseren Kollegen aus Dortmund. Die sind mit dabei, mit Ü-Wagen und allem. Also von daher, das lief wirklich gut.
Genau, und inhaltlich war es sehr ausgewogen. Ne? Unsere Bedenken waren so ein bisschen, dass alle die Redezeit so gleichberechtigt einhalten. Aber das hat auch gut funktioniert. Wie ist dein Eindruck, Jochen?
Auf jeden Fall. Also das fand ich sehr gut. Die haben sich recht diszipliniert verhalten, ne? Was Redezeit und sagen wir mal auch, dass die Netiquette angeht, haben sie sich auch eigentlich gut diszipliniert verhalten. Also man merkte auch, das war nicht das erste Mal, dass sie sowas machen. Und ich fand auch, inhaltlich war es recht aufschlussreich.
Ja, ich war ehrlich gesagt überrascht. Ich habe mehr Krawall erwartet irgendwie.
Naja, ich habe, bevor die Kameras angingen, habe ich den Leuten den Rat gegeben, vielleicht hat er ja was bewirkt, dass man mehr über seine eigenen Lösungsansätze und Ideen reden sollte, als über die Fehler und Unterlassungen von anderen. Man kennt das ja oft vom Fernsehen, dass so dann so ein Ping-Pong entsteht, nach dem Motto, ihr habt doch damals und nein, wir wollten aber früher schon. Das ist sehr unfruchtbar und für einen Zuschauer bringt es auch nichts. Aber das passiert leider oft. Ist aber gestern komplett ausgeblieben.
Nö, waren nur so kleine Spitzen mal zwischendurch hier von Stefan Springer, der sich darüber beschwert hat, dass so viele Anträge für einen Rat immer noch in der Schublade irgendwo liegen und nie bearbeitet worden sind. Aber so im Großen und Ganzen, ich war auch überrascht über diese Harmonie auf dem im Plenum. Also selbst, du hast ja Matthias Hebestreit, Andreas Hebestreit, der für die FDP kandidiert, den hast du ja bei der Einführung so als Anti-Toplak vorgestellt. Das hat ihn auch so ein bisschen überrascht, obwohl er den Begriff eigentlich kennen müsste. Aber so im Verlauf der Sendung, die waren sich relativ einig, beide, Toplak und er, ne? Also thematisch gesehen.
Lagen jedenfalls in vielen Punkten nicht weit auseinander. Ja. Und da, wo sie auseinander lagen, haben sie da nicht großen Fass draus gemacht, was aufgemacht wurde, sondern man musste das eigentlich mehr so raushören. Was ich finde, warum es diese Harmonie gibt, die ist nicht nur an dem Abend gewesen, sondern ich bin mir recht sicher, dass das folgerichtig ist und Sinn und Verstand hat. Warum es diese Harmonie gibt, liegt, glaube ich, an dem Elefanten im Raum, der nicht da war, nämlich an der AfD.
Das mag sein, ja.
Ich bin mir recht sicher, dass, also zum, da bin ich mir sehr sicher, dass zumindest die Politiker, die da anwesend waren, erwarten, dass die AfD ein relativ gutes Ergebnis in Herten holen wird. Mhm. Relativ gut heißt, man wird hinterher mit einer AfD im Stadtrat umgehen müssen, die wahrscheinlich ein paar Sitze mehr hat als heute. Mhm. Natürlich keine Mehrheit, aber eine Größe ist. Und man wird genau deswegen zusammenarbeiten müssen. Also ja, aus Sicht der Politiker, die da oben standen, die anderen werden um die AfD herum zusammenarbeiten müssen. Und man haut sich sozusagen nicht vorher ein blaues Auge, wenn man sich hinterher die Hand schütteln muss, ob man will oder nicht. Das heißt, so etwas wie eine GroKo in Herten, also SPD und CDU, ist aus Sicht der Politiker sehr unwahrscheinlich, weil die gar keine Mehrheit haben wird. Und man braucht schon drei Parteien oder vier, die sich zusammenschließen zu so einer Art Koalition, um eine verlässliche Mehrheit nach der nächsten Wahl zu haben, weil wahrscheinlich eine starke AfD da ist.
Ja, wenn man sich dann spinnefeind ist, dann funktioniert es nicht.
Ne? Ganz genau. Und ich vermute mal, dass die Folge von dem Ganzen ist, dass es im Grunde im Rat so weitergeht wie in den letzten Monaten. Da gab es nämlich auch keine festen Koalitionen, wechselnde Mehrheiten. Ne, mal sind sich SPD und CDU einig, mal ist aber Toplak dagegen und mal bilden sich andere Allianzen, dann ist Toplak und CDU sich einig und die SPD dagegen. Da meistens dann die Grünen im Schlepptau und dann gibt es Abstimmungen, die laufen immer 28 zu 26. Ne, entweder für die einen oder für die anderen, so ist es im Moment. Und ich vermute eben, dass bei der nächsten Wahl ebenfalls keine festen Größen da sind, sondern ebenfalls wieder wechselnd geguckt werden muss.
Aber das ist doch eigentlich was Gutes. Also muss, weil ich finde, ich
finde, manche sagen so, manche sagen so.
Ja, aber ich finde es immer, wenn, ich sag mal, wenn man jetzt so eine feste Koalition hätte, mhm, die immer nur mit einer Stimme spricht sozusagen, mhm, und immer zusammen nur entscheidet, da bist du zu unflexibel bei manchen Themen. Also ich finde, wenn man immer mal wieder gucken kann, hey, ja, das passt jetzt meinetwegen der CDU nicht so ganz, aber da haben wir die Familienpartei noch, die wird da mit einsteigen und dann können wir es durchsetzen und dann können wir eine gute Sache realisieren zum Beispiel. Ich finde, das ist schon ein Vorteil gegenüber so einer Koalition, die immer besteht und dann vielleicht auch Sachen blockiert, einfach nur, weil es gerade nicht ins Programm passt oder so.
Ja, ich kann soll ich mal die Gegenseite vertreten?
Ja, gerne.
Chaos.
Die Gefahr besteht natürlich auch, klar.
Ja, ich meine, und faule Kompromisse. Ich meine, Kompromisse werden sowieso immer gemacht. Aber angenommen, ich will jetzt als Bürgermeister oder Dezernent mit Bürgermeister in einem bestimmten Thema etwas durchsetzen und zähle die Stimmen meiner Lieben. Ich weiß jetzt, zwei Fraktionen sind also Stimmen für den Plan. Ich brauche aber noch mindestens eine andere, vielleicht sogar zwei andere. Was mache ich denn da? Normalerweise wird dann geredet und etwas angeboten. Das kennt man aus dem Bundestag, das kennt man aus Brüssel. So läuft politische Arbeit. Und da werden manchmal Verbindungen geschaffen, also nach dem Motto, du gibst mir mein Räppelchen, dann stimme ich für dein Räppelchen. Mhm. Das hat aber inhaltlich gar nichts miteinander zu tun.
Das ist reine Strategie.
Ja, genau. Und solche Kompromisse sind manchmal nicht unbedingt im Sinne des Erfinders oder nicht unbedingt förderlich für die Gesamtheit von Herten, würde man sagen. Aber um eben die Stimmen einer bestimmten Fraktion zu kriegen, sagt man dann von mir aus als Bürgermeister, na gut, dann schlucken wir die Kröte und sanieren irgendein Ding, was wir eigentlich gar nicht sanieren wollten.
Funktioniert auch nicht immer, ne?
Nein.
Das ist, ja gut, das ist natürlich
das, auch. Dass die Politiker sich an solche Absprachen halten. Da gab es auch andere Fälle, wo das dann mal nicht geklappt hat. Ja, da möchte man ja eigentlich bei so einem Ameisenhaufen nicht unbedingt das Stadtoberhaupt sein. Ne?
Ja, das also ist schwieriger. Das ist
kein attraktiver Job.
Klar, das ist schwieriger. Die haben alle gesagt, alle Kandidaten haben gesagt, Kommunikation ist wichtig, ja, und die muss besser werden.
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch so gehört.
War ein zentraler Punkt von allen. Jetzt ist das Problem eines Bürgermeisters, der keine klare Mehrheit hinter sich hat. Was soll der denn jetzt kommunizieren? Ich werde, ja und dann?
Ja, ich glaube, es ging auch mehr um die Kommunikation im Rathaus und wie das Rathaus mit den Bürgern kommuniziert. Jetzt noch nicht mal um konkrete Projekte oder so. Ich glaube, das ging ja darum, dass Matthias Müller ja halt ja das Gegenteil vom Facebook-Bürgermeister ist.
Ja, das kann man wohl sagen.
Der Begriff ist ja auch noch gefallen, in Bezug auf Fred Toplak natürlich, der ja öfters mal so betitelt worden ist. Aber ich glaube, es ging tatsächlich mehr um diese Kommunikation mit den Bürgern jetzt komplett themenunabhängig. Weil das war ja auch bei diesem Punkt, dass man gesagt hat, warum richten wir nicht ein Bürgerbüro in der Innenstadt ein? So eine Zweigstelle oder so, wo die Leute einfach mal ihr Herz ausschütten können und mit städtischen Leuten sprechen können, wo dann vielleicht auch mal der Bürgermeister oder ein Dezernent vielleicht auch mal regelmäßig sitzt.
Ja, an der Stelle habe ich sehr viel Skepsis.
Zielführend ist klar. Das ist
ich habe das Frage. Gehört, dass mit dem Bürgerbüro und dass es angeblicher helfe, wenn man sich zum Beispiel unsicher fühlt in der Innenstadt, weil da Leute mit einer Axt rumlaufen, dass es schon helfe, wenn man sich da ausweinen kann. Ich vermute, so doof sind die Bürger nicht. Wenn die merken, da passiert nichts, fühlen die sich nicht geholfen.
Nein, klar, es muss natürlich was folgen darauf.
Ja,
das müsste.
Aber dann sind wir wieder bei dem Thema müsste.
Genau.
Ich höre da ein bisschen Skepsis, Jochen.
Ich bin vollkommen skeptisch.
Du glaubst ja nicht an so eine große Wandlungsfähigkeit in der Stadt Herten?
Naja, grundsätzlich ist erstmal alles möglich. Wir müssen ja auch sagen, man muss dem Wähler ja den Vortritt lassen und vielleicht wählt er ganz anders, als alle vermuten.
Ja.
Deswegen kann man ja nie sagen, es wird so und so kommen. Aber ich meine, meine Erfahrung sagt mir, so viel wird sich nicht verändern. Das ist die Erfahrung aus den vergangenen Jahren. Da kommt jemand anderes an Bord, der wird im Grunde genau dieselben Schwierigkeiten haben wie der scheidende Bürgermeister. Und der bringt natürlich neue Ideen, vielleicht einen neuen Wurf hier und da mit. Und das will ich ihm auch gar nicht absprechen. Egal welcher von denen, die das bestimmt alle können, die da oben standen. Bringt also einen neuen Stil mit und die eine oder andere neue Idee, die er vielleicht umsetzen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Also vor allem nicht mehr. Also da wird keine Revolution, keine grundlegende Veränderung möglich sein. Nee, wir haben ja alle auch die begrenzten Möglichkeiten dieser Stadtverwaltung. Der Personal fehlt. Mhm. Sind sich alle einig über die Probleme? Es wurde zum Beispiel gesagt, ja, der ZBH hat Schwierigkeiten, dies zu tun und das zu tun. Ja, das wissen alle. Das wissen alle auch jetzt schon. Die Ratsmitglieder haben sich beschwert, unsere ganzen Anträge aus den letzten 5 Jahren wurden ja gar nicht alle umgesetzt. Ja.
Genau.
Dafür gibt es Gründe und die Gründe bleiben bestehen, auch nach der Wahl.
Deshalb bin ich auch so ein bisschen skeptisch, was Fred Toplak gesagt hat, was er jetzt angeblich seit 2 Jahren schon vorbereiten würde.
Dieses Freiflächenkataster?
Mit der Umstrukturierung in der Verwaltung, dass es effektiver werden soll und man müsse ja über Zuständigkeiten nochmal reden und so weiter. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt dann wirklich das Rätsels Lösung ist.
Ich meinte ja, das ist das, was neue Bürgermeister mitbringen. So einen eigenen Wurf, eine eigene Idee, die etwas verändern kann. Aber meine Betonung wäre jetzt auf etwas verändern kann und nicht alles neu macht.
Ja, und gerade bei Toplak müsste man ja annehmen, der weiß eigentlich, wie der Hase läuft, ne?
Wenn man ihn fragt, sagt er das so.
Okay.
Ja, ich meine, natürlich weiß er, wie der Hase läuft, aber auch eine Babette Nieder weiß, wie der Hase läuft. Die ist ja zwar nie Bürgermeisterin gewesen, aber ja doch in der Nähe des Bürgermeisters und im Grunde wissen die großen Parteien alle, wie der Hase läuft. Aber das heißt, wie gesagt, nicht automatisch, dass man dadurch, dass die Figur an der Spitze ausgewechselt wird, dass dadurch alles anders wird, ne?
Nee.
Selbst wenn die Figur das wollte.
Wollte ist auch gut.
Man muss nur in den Bund gucken.
Ja.
Wenn wir einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin kriegen, wir haben ja jetzt einen gekriegt. Es hat sich angeblich die Stimmung in der Wirtschaft verändert, die Außenpolitik vielleicht ein bisschen verändert. Und wir haben irgendwie dieses monströse Schuldenpaket jetzt als Geldausgabe, Blankoschein für die Regierung. Hat sich sonst irgendwas geändert?
Nicht wirklich.
Wie für mein Empfinden auch nicht. Nö.
Polemik ist die gleiche bei allen. Die Beschwerden.
Deswegen würde ich jetzt mal diese Grundskepsis voranstellen bei allen Veränderungen, die Wahlen bringen. Also, mein Gott, vieles, ich meine, zumal in einer Kommune, vieles ist gar nicht politisch. Das habe ich auch gestern Abend gesagt. Die Versorgung mit Kitas ist eine Aufgabe für einen Bürgermeister jeder Partei. Und die Planungsprozesse, hat neulich auch Matthias Müller gesagt, für solche Dinge, die laufen ja schon. Ne, wo werden OGS-Plätze gebaut, wo nicht, was muss man dafür tun? Jeder Bürgermeister jeder Partei wird sich mit der Frage auseinandersetzen. Er kann hier und da die Prioritäten anders setzen, aber es wird keine grundlegende Änderung da geben.
Ja, das wäre auch ein Thema mit Konsens gewesen wieder im Ergebnis. Ne? Ja. Deswegen waren wir da auch nicht so sehr dafür, dass wir das irgendwie als eine von uns eingeleitete Frage anbieten gestern.
Ich finde das Thema Verkehrspolitik, das finde ich tatsächlich spannend, weil da kann man, glaube ich, auch, sagen wir mal, ideologische Unterschiede sehen.
Die Idee mit dem Eimer Farbe, die war nicht gut. Ja. Einfach so ein Streifen.
Wer hatte die Hebestreit?
Keine Ahnung.
Springer, nee, den Kampf.
Nee, denn den Eimer Farbe hatte doch.
Aber lass uns kurz mal erklären. Na, also es ging darum, auf dem Gehweg so einen Bereich farblich zu markieren, wo die Autos dann seitlich mit einem Rad drauf parken dürfen. Genau. Ne? Und das würde man mit einem Eimer Farbe einfach realisieren.
Das war Toplak.
Ja. Das war Toplak. Eine Sache, die Anwohner jetzt seit einem Jahr auch schon fordern. So ist es ja nicht. Ne? Ja.
Es gab es auch schon und wurde teilweise entfernt.
Auch nicht schlecht.
Ja, weil es wurde auf merkwürdige Weise Gleichberechtigung im Negativen hergestellt. Ne? Wenn da nicht auf dem Gehweg so komisch halb geparkt werden darf, dann da jetzt auch nicht mehr.
Ja. Ja, das ist es ja immer bei solchen Nummern. Aber so oder so, gerade was das Thema angeht, Knöllchen-Offensive, da muss so oder so was passieren, weil das ist eine Situation, die kann ja so nicht weiterlaufen, solange die baulichen Sachen so aussehen, wie sie aussehen. Die lassen sich ja auch nicht ändern, kannst ja nicht die Straßen einfach breiter machen.
Ich glaube, ich bin durch und durch Berufsskeptiker geworden. Ich würde direkt sagen, muss was passieren? Naja, müsste. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da sehr bald was passiert.
Also ich sag mal, wenn, das muss man ja auch von der Seite betrachten, die Leute sollen ja auch Respekt vor den Ordnungsamtsleuten haben zum Beispiel. Die sollen ja auch nicht hier, ich sag mal, die soll ja nicht so sein, dass wenn jemand rausgeht vom Ordnungsamt sofort nur Buhrufe kommen oder Schlimmeres, sondern man muss ja auch mit den Bürgern zusammenarbeiten. Mhm. Und wenn man das irgendwie erreichen will, dann muss man auch tätig werden. Also und ich glaube, irgendwann kommt die Stadt dann nicht mehr drum herum, anders zu handeln.
Ja.
Weil du kannst ja nicht, das sind ja Tausende, die betroffen sind mit ihren Autos. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, ich glaube, dann kippt das.
Ja, also das ist ja schon im letzten Jahr gekippt, weil da ist ganz offensichtlich was falsch gemacht worden.
Eben,
nach dem Motto, wir ändern jetzt mal die Politik der letzten 30 Jahre über Nacht, unangekündigt und marschieren los und verteilen Knöllchen überall. Rabatz, tausende Härtner kriegen diese Knöllchen auf einmal für nichts, was sie glauben, falsch gemacht zu haben. So, ne? Da ist die Kommunikation, die Beklagte, ja nun wirklich komplett auf der Strecke geblieben.
Ja.
Das jetzt im Nachhinein zurückzuholen, wird ganz schön kompliziert.
Die haben ja einen Begriff dafür gefunden, ne? Der heißt jetzt Parkraumkonzept.
Ja.
Also
das wird allgemein gefordert. Die Frage ist nur, was steht drin?
Ja. Aber ich meine, das war ein Thema, das hat jede Woche die Diskussion bestimmt, ne?
Ja.
Seit Januar im Prinzip die Aktion von dem Ordnungsamt, dass da die Knöllchen
letzten Jahres wohlgemerkt, ne?
Ja.
Also anderthalb Jahre sind es.
Anderthalb Jahre sogar. Guck mal. Ah ja, stimmt. Wir haben ja schon 2025.
Im Februar 2024 war diese denkwürdige Sitzung im Ordnungsamt, wo gesagt wurde, Leute, geht aus, verteilt Knöllchen.
Und aus anderthalb Jahren machen die jetzt einen kompakten Begriff, der nennt sich Parkraumkonzept. Und keiner redet mehr darüber, wie viel, in Anführungsstrichen, Unrecht den Leuten eventuell getan worden ist, weil die ja immer auf ihr Gewohnheitsrecht pochten und 30 Jahre eben nichts passiert ist und jetzt plötzlich 50, 60 Euro jedermann zahlen musste, das wird dann einfach vergessen.
Ja, aber wahrscheinlich wird jetzt
Sibylle Weber hat das ein bisschen angesprochen.
Ja, aber wahrscheinlich mit dem Parkraumkonzept lenkt man ja auch so ein bisschen wieder in eine andere Richtung die Diskussion, weil letzten Endes die Parteien, die jetzt schon im Rat sind, die fühlen sich wahrscheinlich auch so ein bisschen, was heißt mitverantwortlich, aber die sitzen halt auch irgendwo da oben im Rathaus mit drin und wollen wahrscheinlich nicht, dass irgendwann die Stimmung auch noch auf die umschlägt, oder? Negativ.
Das wollen sie natürlich nicht.
Und deshalb ist dann so ein Parkraumkonzept natürlich eine schöne Sache, um zu sagen, guck mal, wir tun was.
Die meisten Parteien fühlen sich von der Stadt an der Stelle schlecht behandelt. Also von der Stadtverwaltung.
Mhm.
Weil sie sozusagen nach dem Motto mitgefangen, mitgehangen von vielen Bürgern eben auch angeblafft wurden. Was macht ihr da im Rathaus? Ja. Dabei wussten die von nichts. Und das möchte natürlich ein Politiker auch nicht gerne seinem Wähler gegenüber zugeben, dass er gar keine Ahnung hatte, was die da im Ordnungsamt aushacken.
Das hat ja im Grunde genommen niemand, bis wir dann darüber berichtet haben.
Ne? Ja, Gott sei Dank haben sich Leute an uns gewandt, weil sie eben plötzlich Besuch vom Ordnungsamt kriegten, wo vorher jahrzehntelang nie einer war.
Ja, wenn das so einfach wäre wie in anderen Bereichen. Letztens noch gelernt, wenn ein Arbeitgeber zum Beispiel monatelang immer einen Obstkorb hinstellt, dann muss er das verpflichtend irgendwann auch tun, weil da gibt es dann auch so betriebliche Übung, nennt sich das dann. Schade, dass es sowas nicht im Straßenverkehr gibt.
Jetzt ist das Problem bei dieser Übung, die das Ordnungsamt hatte, nämlich einfach wegzugucken, wenn irgendwo auf Gehwegen... Das war eine Übung, die hat man ja im Ordnungsamt festgestellt, war rechtlich auch nicht in Ordnung. Also da war die Stadt Herten quasi in einem Dilemma. Mhm. Aber wie gesagt, was aus meiner Sicht nur der Fehler war, ist, man hat gesehen, scheiße, so können wir das auch nicht weitermachen, aber dann hat man nicht geredet, sondern Strafzettel verteilt. Das ist doch keine Lösung. Also.
Nee, deshalb,
da hätte man... sind wir wieder beim Thema Kommunikation.
Ja. Genau, genau. Ja. Das habe ich ja damals schon gesagt, hatte ich auch einen Kommentar dazu geschrieben, dass alleine mit den Leuten mal zu reden und auch wenn am Ende kein Ergebnis rauskommt, Hauptsache man hat schon mal miteinander geredet und kennt beide Seiten.
Das weil hilft du, schon mal, ja,
sehe ich auch so. Weil ich finde so flächendeckende Aktionen, was es ja am Ende gewesen ist, kannst du eigentlich nicht bringen, ohne auch mal die Gegenseite angehört zu haben.
Ja.
Nun, dann gucken wir mal, wie es weitergeht jetzt unter der neuen Bürgermeisterin, der neuen Bürgermeister. Und ich meine, die Dezernenten bleiben erstmal natürlich dieselben.
Ich denke, wir werden darüber nochmal reden. Vor den Wahlen vielleicht.
Mehrmals, genau.
Ja, gehe ich auch mal von aus.
Und mal gucken, wir werden ja bestimmt eine Stichwahl kriegen. Also das wird sich jetzt noch von heute an, warte mal, den ganzen September, den ganzen August, also noch eine Weile hinziehen, bis wir Klarheit haben.
Oh, ein Podcast zur Stichwahl.
Ja, den wird es garantiert geben. Also da würde ich jetzt schon mal meine Hand für ins Feuer legen. Weil ich glaube, kein Kandidat wird aus dem Stand die absolute Mehrheit holen.
Nein, und das ist auch bei der Menge an Kandidaten schon eigentlich ausgeschlossen. Ne? Bei 8 Kandidaten, dass da einer 50% holt, puh.
Da ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwo ganz weit weg.
Die Frage ist, das stellen sich im Moment die Parteien die Frage, nicht wer gewinnt die Wahl, sondern welche zwei schaffen es in die Stichwahl?
Ja. Und da gibt es ja so manche Konstellationen, die entweder interessant oder besorgniserregend oder was auch immer ist.
Genau, da gibt es auch den berühmten großen Elefanten, der gestern Abend nicht da war.
Ja, da kann man dann nur hoffen, dass die andere Seite, die dann in die Stichwahl kommt, genug Power hat, sag ich mal, um die Leute zu motivieren. Nun gut, habt ihr noch was von gestern Abend übrig? Also außer, dass manche Einigkeit herrschte und...
Nein, ich fand die Einigkeit, wie gesagt, bemerkenswert, aber folgerichtig. Weil, wie gesagt, man... tritt sich jetzt nicht unterm Tisch, wenn man hinterher sich die Hand schütteln muss.
Ja.
Die wissen jetzt schon, dass sie im Grunde Koalitionäre sind, alle wie sie da standen.
Und du hast ja gestern abschließend auch in einem Stream ganz passend gesagt, es war sehr schön, dass die ihre eigene Parteiideologie nicht überhöht haben.
Also, ja, das stimmt.
Nicht bedeutender gemacht haben, als er eigentlich ist, sondern sich tatsächlich mit den sachlichen Dingen auseinandergesetzt haben.
Ja, das stimmt. Es gab natürlich ein paar Unterschiede. Ne? Die eine Partei, beim Thema Sicherheit sagt die eine Partei, jetzt darf man raten, welche, ich antworte mit mehr Sozialarbeit und die andere Partei sagt, nein, wir brauchen mehr Security.
Kameras.
Im Grunde. Ja. So. Ja, gut. Das wusste man vor der Wahl, aber wie gesagt, das ändert nach der Wahl erstmal nichts.
Nee, das sind einfach nur die Sprüche, die man halt im Wahlkampf raushauen muss, um seinem Lager auch zu gefallen. Gut, angesichts der Zeit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum letzten Thema. Motor 59 ist euch wahrscheinlich da draußen ein Begriff, weil wir oft genug schon darüber gesprochen haben. Das ist ein großes Restaurant für, ich glaube, 800 Leute war es, das auf der ehemaligen Zeche Ewald jetzt eröffnet hat. Jetzt war Grand Opening. Wir hatten ja so ein Soft Opening vor einigen Monaten schon. Jetzt war die große Eröffnung mit so ein bisschen Gala-Feeling, sage ich jetzt mal. Wir waren auch mit dabei, Harald. Du warst mit vor Ort. Wie hat es dir gefallen?
Ja, es war... chillig, es war launchig und es war vor allem farbig. Es war sehr bunt da drin.
Das stimmt, ja.
Also eine tolle Location, kann ich nur sagen. Und wir hatten sogar das Glück, also die Rooftop-Bar war zur Besichtigung freigegeben.
Man konnte ganz nach oben. Der Ausblick ist Wahnsinn.
Ja, das war Wahnsinn. Genau.
Ich war also jetzt nicht beim Grand Opening, aber ich war vorher schon mal oben und ich finde die, also das sollte man sich als Härtener mal angeguckt haben, einfach die Aussicht von da oben.
Und sei es nur für ein Glas Wasser.
Ja. Ich war sogar ohne ein Glas Wasser oben.
Eieiei.
Ja, man muss ein bisschen hochklettern und ja. man muss auch ein bisschen schwindelfrei sein, weil das ist ja so eine Stahltreppe, durch die man durchgucken kann.
Ja gut, das ist nicht für jeden etwas.
Im Normalfall aber fährt, glaube ich, der Aufzug da hoch, ne?
Fährt er bis nach ganz oben?
Ich glaube, ja.
Okay. Und da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hm. Ich habe die Treppen genommen.
Ja, ich finde es nur...
Wie fandest du es?
Ich fand es auch grandios. Also das Essen war lecker, muss ich sagen. Wir haben ja massenweise dann, wie das bei so einer Eröffnung ist, immer Tabletts bekommen mit so Häppchen, wo man dann mal probieren konnte, sei es ein Burger oder ja, genau, eine Mini-Pizza oder sowas. Fand ich gut, muss ich sagen. Und das Ambiente, da finde ich halt auch ganz schön. Also die haben ja die ganz großen alten Maschinen, die haben sie ja drin gelassen, weil die rauszubauen, das bedeutet, das ganze Gebäude abzureißen. Deshalb sind die noch da drin. Man hat so einen riesigen, gigantischen Schwerlastkran an der Decke noch. Und das Restaurant, für alle, die da noch nicht drin waren, ist ja im alten Maschinenhaus auf Ewald und geht über mehrere Etagen, weil das ist eine riesige Halle. Ich glaube 30 Meter oder wie viel waren es? Oder 20?
Die Zahl weiß ich nicht.
Ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf.
Auf jeden Fall
sehr hoch. Und das sieht schon beeindruckend aus. Es ist alles ein bisschen auf amerikanisch getrimmt mit vielen Motorrädern und irgendwelchen Werbetafeln, so Vintage-mäßig, die man so kennt. Dementsprechend sieht auch die Speisekarte aus, ist auch so bunt gemischt und so ein bisschen auf ja amerikanisch halt passend zum restlichen Thema.
Aber was ja auch echt Wahnsinn war, die Deko, ne? Es war ja keine kleine Ecke ohne ein feines Detail.
Es ist durchgestylt,
alles,
ja.
Es war alles bis aufs Feinste, aufs kleinste Detail durchgestylt, ja.
Mhm. Ja, das sind echte Profis, ne? Ja. Das ist keine kleine Klitsche, die dahinter steht.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, also warum berichtet ihr immer so viel darüber? Ja, es ist ein Restaurant für 10 Millionen Euro, was in Herren gebaut worden 11 ist.
11 Millionen.
11 sogar
es mittlerweile. Es wird immer teurer.
Ja, aber es ist halt, das kommt nicht jeden Tag vor, ne? Das ist halt nicht so der Imbiss um die Ecke, der mal eben eröffnet. Auch darüber berichten wir natürlich gerne, aber wenn da so ein 11-Millionen-Euro-Ding hingesetzt wird, dann gucken wir natürlich auch mal genauer hin und öfters vor allen Dingen.
Und das ist, über drei es ist ein historischer Etagen, Ort, ein denkmalgeschütztes Gebäude. Und ja? Das ist jetzt nicht nur eine Formsache, sondern wenn man aus dieser Region kommt, kann man mit Zeche ja auch was anfangen.
Ja, klar.
Und diese alten Maschinen, von denen ihr gesprochen habt, die stellen ja für jemanden, der hier in der Region verwurzelt ist, mehr dar als nur eine alte Maschine. Mir geht das jedenfalls so. Also ja, ich finde, dass diese ganze Bergbautradition in dem Standort noch spürbar ist. Mhm. Und wie ich schon sagte, der Ausblick von da oben auf die Halde und über das Gelände, Wahnsinn. Und darum ist das kein normales Restaurant, jedenfalls für mich nicht.
Nee, das hat von vornherein schon so einen Eventcharakter, ja, einfach, wenn man da hingeht.
Ja.
Auch wenn wir jetzt hier keine kostenlose Werbung machen wollen, aber zumindest mal einen Blick reinwerfen, tut nicht weh. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Es gab jetzt im Vorfeld nach dem Soft-Opening natürlich gerade bei Facebook so einige Kritikpunkte von wegen der Service läuft noch nicht so ganz und das Essen, das dauert Ewigkeiten und so. Das sind natürlich Sachen, die müssen sich einspielen bei so einem riesigen Betrieb. Da sagt uns auch gerne mal Bescheid, wie es jetzt in den kommenden Wochen jetzt nach der großen Eröffnung da aussieht, ob sich diese Sachen eingespielt haben. Da sind wir natürlich auf euch da draußen auch angewiesen, dass ihr uns mal Bescheid sagt. Aber ansonsten bin ich begeistert, muss ich sagen. Und ist ein wichtiger Schritt, um dieses Gelände auch dauerhaft lebendig zu halten.
Weil das sehe ich auch so.
Weil auf der einen Seite, klar, Gewerbe ist schön und da gibt es ja auch viel. Da wurde ja auch in den letzten Jahren durchaus einiges gebaut, wie Cummings zum Beispiel war so der letzte große Betrieb, glaube ich, die Elektromotoren für Regionalzüge und sowas herstellen.
Das sind schon mehr als, ich habe die Zahlen nicht genau präsent, aber es sind auf jeden Fall mehr als 1000 Arbeitsplätze schon auf dem Gelände. Ohne Motor 59, wo schon wieder 140 dazugekommen sind.
Das ist schon eine Menge, ja. Und wenn man es dann halt von der anderen Seite noch irgendwie beleben will, nämlich von der touristischen, dann sind solche Gastronomien natürlich wichtig, ja, weil ja, es gibt da eine Bäckerei, da kann man was essen, es gibt auch einen Foodtruck, der da regelmäßig steht, aber das reicht halt nicht für so ein riesiges Gelände, wo man ja im Zweifelsfall Tausende von Menschen anlocken will.
Und das Gelände wird ja noch weiter aufgewertet. Wir haben ja auch schon drüber berichtet, für die Halde Hohewart, also 10 Meter weiter, gibt es ja gerade den Plan, nochmal 7 Kilometer Mountainbike- und Gravelbike-Wege dazu zu bauen. Also da wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr touristischer.
Die Olympia-Bewerbung, genau.
Ja, die bauen es sowieso, auch wenn die Olympia-Bewerbung in die Hose geht.
Ah, okay.
Und dann gibt's ja auch so eine Foodtruck-Station, so eine Imbiss-Station, wenn man so will, mit solchen monstergroßen Mega XXL-Möbeln.
Wie hießen sie, Skyliner oder sowas? Meinst du jetzt die Wohnwagen?
Nee, die Wagen meine ich nicht. So. Die haben praktisch so ein Mobiliar, was sie da hinstellen.
Ah, okay.
Ne? Aber solche XXL-Möbel eben, ne? Also eine Liege, die, weiß nicht. So wie die grünen, diese mintgrünen Dinger, die vorm Rathaus stehen. Ja, alles ein bisschen groß.
Werden sich bestimmte Parteien ja freuen.
Ja, die sind nicht mintgrün, okay. Aber da oben, die haben für meinen Geschmack mehr Geschmack.
Da ist richtiges Grün da oben.
Genau. Und da soll dann auch ein Foodtruck andocken können oder zwei. Und ein Dixi-Klo kommt dahin, hätte ich fast gesagt, ist natürlich nicht Dixi, also ein vernünftiges Klo. Und das alles ist ja eine Aufwertung in Richtung mehr Tourismus. Ne? Und wenn dann auch noch das Horizont-Observatorium mal richtig geöffnet ist, was ja auch in Arbeit ist, dann wird dieser ganze Standort, man merkt das ja jetzt so nach und nach und nach, immer runder, immer mehr.
Der Tunnel durch die Halde.
Ja, der stimmt, auch. Der kommt ja auch noch. Das wird auch interessant.
2027 soll er fertig sein, ne? Also eröffnet sein. Fertig.
Für alle, die nicht wissen, was es ist. Es gibt so ein, was war das, ein Wirtschaftstunnel oder irgendwie sowas aus der Bergbauzeit.
Da ist im Grunde die Grubenlok durchgefahren, ne?
Genau.
Ja, die ist ja gar nicht durchgefahren. Die ist ja da drüber gefahren über die Schiene und dann haben sie ja die Halde über die Schiene drüber geschüttet und quasi diesen Tunnel erhalten, also geschützt und die Halde dann über das ganze Ding drauf.
Genau, das war so lustig, weil man hat erst den Tunnel gebaut und dann die Halde, ne?
Mhm. Kann man auch mal machen. Auf jeden Fall war der lange, lange Zeit jetzt zu und jetzt soll er tatsächlich für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Vor einiger Zeit durfte unser Kollege Oliver Brausel da schon mal rein und sich das angucken und mal durchlaufen. Da gab es so eine geführte Führung sozusagen. Und das sah schon ganz spannend aus. Und wenn das jetzt noch ein bisschen aufgewertet wird und dann frei für alle ist, also ist auch nochmal ein so ein Punkt. Aber wie du gerade sagtest, das wird ein Touristenzentrum dann da, ne?
Ist schon und wird immer mehr.
Ja.
Und man darf gespannt sein, was da noch alles passiert. Also ich habe zumindest gehört, dass weitere Gebäude da in Arbeit sind, wo neue Sachen reinkommen.
Ja, der ehemalige Revue-Palast steht ja auch noch aus, ne? Also das alte Heizhaus ist es, glaube ich, gewesen. Das alte Heizgebäude, wo der Revue-Palast bis vor ein paar Monaten noch drin war. Da soll es angeblich einen Interessenten geben, ich weiß aber nicht wer.
Ich auch nicht.
Ich hörte das nur so am Rande, dass da die Gespräche mit jemandem wohl schon etwas fortgeschritten sind, aber das ist auch so, das, was man halt bei so einem Grand Opening so im Vorbeigehen auch mal mitbekommt.
Der Malakow-Turm, der soll ja auch aufgehübscht werden.
Stimmt, ja. Der ja auch noch, das ist dieser...
Ich habe das nämlich im Blick, weil hinter dir ist ja dieses schöne Gelände abgebildet.
Genau.
Das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber wer uns im Video sieht, der kann
die das... Die können das für 1 Euro für 8 Wochen mal... Und dann könnt ihr es sehen, dann gibt es uns als Video. Genau, da haben wir ja sogar noch eine etwas ältere Ansicht.
Ja.
Und der Malakow-Turm, das ist der, der Turm, der zwischen den beiden Fördertürmen steht.
Genau. In der Mitte, genau.
Ja. Und das wird auch nochmal interessant werden. Ist schon klar, was damit passieren soll?
Ja, wir soll auf jeden Fall von innen ausgeleuchtet werden. Und der muss, glaube ich, erstmal ein bisschen renoviert werden.
Ne? Oh ja. Mhm. Ja, der sieht ziemlich baufällig aus.
Und wenn der abends angeleuchtet ist, sieht der aus wie eine mittelalterliche Burg.
Also das habe ich auch schon mal gedacht.
Ich finde den unheimlich schön.
Mhm. Ja, also noch so eine Attraktion. Also was ich jetzt auch so im Zuge von Motor 59 gehört habe, ja, ob sich das denn lohnt? Die sind doch in 2 Jahren bestimmt schon wieder weg oder so.
Ja, das hört man ja immer.
Ja, ja. Aber ich denke mir, gerade bei dem Gelände, wäre es jetzt auf Schlägel und Eisen, wäre das was anderes, glaube ich. Aber bei dem Gelände mit Recklinghausen und Gelsenkirchen direkt um die Ecke, die Autobahn direkt da dran, mit einer Ausfahrt, die direkt in der Nähe ist, ich glaube, das kann gut funktionieren. Also alles, was
kann
da
bestimmt,
jetzt,
weil die Jungs, die das da machen, die investieren ja nicht 11 Millionen ohne ein bisschen zu rechnen.
Davon ganz abgesehen, genau.
Aber ich glaube schon, dass sie auf eine gute Auslastung angewiesen sein werden, weil 11 Millionen wieder reinzuholen, naja.
Ja, klar, so 800 Sitzplätze musst du jetzt mal belegen.
Muss eine alte Frau lange für stricken, genau. Hat meine Oma gesagt, beziehungsweise du musst viele Pizzen verkaufen.
Ja, aber das kriegen sie hoffentlich hin.
Ja, also ich wünsche ihnen alles Gute. Es wäre wirklich schade, wenn da was schief gehen würde.
Ja.
Ich werde auch bestimmt die eine oder andere Pizza da beisteuern, aber nicht im Millionenbereich.
Ja, spätestens zur Weltmeisterschaft nächstes Jahr dürfte da ordentlich Betrieb sein.
Ja.
Und da werden es wahrscheinlich auch nochmal mehr Leute kennenlernen, die es bis dahin noch nicht kannten. Ja, Wie gesagt, ihr da draußen, haltet uns mal auf dem Laufenden, wie es da in dem Restaurant so weitergeht, wie ihr das findet, ob ihr zufrieden seid, sowohl mit Service als auch mit Essen, mit dem Ambiente. Einfach mal schreiben, haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse. Ansonsten gibt es uns bei Facebook und Instagram auch. Und da wir jetzt schon fast 50 Minuten gequatscht haben heute.
Sollten wir mal Schluss machen.
Ich wollte gerade sagen, wir erlösen euch da draußen jetzt von diesem Podcast, für heute zumindest. Vielen Dank, Joachim, fürs Mitmachen.
Ja, gerne.
Vielen Dank an Harald.
Danke, danke.
Und danke an euch da draußen. Und nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle, wie es so schön heißt. Ciao.
Ciao.